Ein herrliches Siegeslied steht im Alten Testament im Psalm 118. In Ihren Bibeln ist es die Seite 610 im Alten Testament, Psalm 118. Leider nehmen wir nicht den ganzen Psalm, obwohl das wirklich schade ist, hier das etwas rauszureißen, von Vers 5 bis Vers 18. Es ist eigentlich eine liturgische Einrahmung einer ganz persönlichen Erfahrung, die einer gemacht hat in seiner persönlichen Glaubensbeziehung. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer im Dorn, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Einige von Ihnen sehen noch ganz angegriffen aus. Hoffentlich haben Sie nicht die Nacht mitgebangt um diesen Sängerkrieg in Birmingham. Das passt ja richtig zum Sonntag. Kantate, piep, 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 ich habe euch alle lieb. Und da wird das Entscheidende ganz schnell deutlich. Die Töne sind's ja nicht. Die Töne sind's ja nicht. Der Text ist. Der Text. Es gibt zwar manches Lustige, manche mögen's auch noch originell finden. Manche der Sänger oder Sängerin vielleicht auch. Aber der Text ist das Entscheidende. Es gibt eigentlich keine geistlichen Töne. Obwohl manche immer wieder meinen, wenn eine Orgel erklingt, dann sei das schon in sich ein Aussagegehalt. Nein, nein. Es ist immer ganz entscheidend, was wir singen. Was ist der Inhalt von dem, was wir singen? Da steckt die Kraft drin. Obwohl es herrlich ist, wie gerade eben so eine schöne Melodie, die Beethoven geschaffen hat. Und dann ein schöner Text drunter. Wunderbar. Dann kann Kunst und Text herrlich zusammenklingen zum Lobe Gottes. Und was ist der Inhalt unseres Singens? Zum Glück haben wir etwas, was wir sagen wollen. Und ich freue mich immer wieder, dass unsere Chöre Wert drauf legen, dass man sie verstehen kann, dass sie nicht irgendwelche Fremdsprachen singen, sondern dass man sie verstehen kann. Was ist unser Singen? Der Herr ist mein Psalm. So steht es im Vers 14. Der Herr. Und da klingt das schon an, der alles in seiner Hand hat. Da wird unsere Angst auf einmal in einen Frieden hineingeführt. Ich kann meine Sorgen an seine Hand legen. Ich weiß, das ist dieser Herr, der mein Hirte ist und der mich führt. Und davon muss ich singen und davon will ich singen, weil das mich so erfüllt. Jetzt ist mit unserem Singen noch was Besonderes. So habe ich das ja überschrieben heute, man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Das hat ja uns Philipp Friedrich Hiller gezeigt. In seinem Lied, es jammre, wer nicht glaubt. Es jomre, der war ein Schwabe, der Hiller. Es jomre, wer nicht glaubt. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Den Kummer, ja, wie geht das? Das Singen hat eine Macht, wenn die Schwermut uns überfällt. Wenn die Traurigkeit kommt, Und dann sagen viele, dann kann ich gar nicht mehr singen. Sie müssen anfangen mit den ersten Tönen, kommt das. Das Singen ist eine Kraft mit einer ganz gewaltigen Hebelwirkung. Und die hebelt all das Schwere aus, diese Kraft, die Singekraft. Hiller hat ja in seinem Lied gleich in der nachfolgenden Zeile schon darauf hingewiesen, dass in der Ewigkeit sehr viel gesungen wird. Dort wird es klingen, in der Herrlichkeit, wenn wir einmal im Himmel sind. Dort wird es klingen. Hier wird das Singen immer sehr unvollkommen sein. Und doch war ihm das wichtig, der selber die Sprache verloren hat, was ja für einen Pfarrer als Prediger blöd ist, wenn man nicht mehr reden kann. Kann man schon in seinem Zimmer sitzen. Und dann hat Hiller durch seine Lieder so viele Leute zum Singen gebracht und hat ihnen die Worte in den Mund gegeben, dass es klingen kann. Und jetzt ist wichtig, dass wir nicht erst im Himmel unsere Stimmen klingen lassen, sondern hier schon in dieser Welt die Stimmen laut erklingen lassen zum Lobe Gottes. Und dass der Kummer vom Herzen weggesungen wird. Das Singen führt uns aus der Enge in die Weite. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen. Wir führen uns aus der Enge in die Weite. Also, man trifft ja immer wieder Leute, die ganz empört sind und sagen, dass mir sowas passieren muss. Und dann erzählen sie die Nöte, die sie gerade erleben. Nicht, dass wir hartherzig wären. Und wir fühlen ja auch mit und wir sind ja erschüttert immer wieder, wenn wir mitverfolgen, was um uns her geschieht. Nein, was uns nur wundert ist, warum die Leute das nicht wissen, dass zu diesem Leben sehr viel Nöte gehören. Eigentlich müsste man es ja wissen. Aber ganz besonders wichtig ist, dass Christenleute wissen, dass in der Nachfolge Jesu sich nicht alle Nöte auflösen. Das ist eine ganz schreckliche Verwirrung in den Köpfen. Wir gehen doch dem leidenden Jesus in seinen Spuren nach. Und darum kommen gläubige Leute auch in ganz viel Nöte. Und die Bibel nennt das Drangsale oder Engpässe oder dunkle Täler oder wie sie es nennt. Also Christen erleben das massiv. Wir kennen es ja aus den Erzählungen, wie die großen Glaubenshelden und Glaubenszeugen erstaunlich viel erlebt haben. Ja, jetzt wissen Sie, dass das genau zusammenhängt. Nur der erlebt die großen Glaubenssiege, der vorher in die Anfechtung geführt wird. Ja, wo wollen Sie es denn sonst erleben? Als in der Not? Manche meinen, sie dürfen nicht mehr singen, weil sie gerade so viel Schweres zu tragen haben. Ja, doch dann gerade, weil das Singen immer aus dem Mund von Menschen kommt, die schwer geprüft wurden. Ist ja auffallend bei unseren Liederdichtern. Wie die ganzen Familien weggerissen wurden. Wie die durch Kriegselend gingen, misshandelt, gefoltert. Und dann auf einmal kommt das Lied, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Das verstehen sie ja erst aus der Lebenserfahrung des Leides. Und die schönsten Lieder mit dem herrlichsten Kontrapunkt werden im Leiden gesungen. Machen Sie mal Krankenbesuch bei gläubigen Christen. Das ist ja eine Rückbesinnung für uns. Und mir geht so gut und Ihnen geht so gut. Nehmen Sie doch Anteil an den Menschen, die so schwer geführt werden. Jetzt hat mich einer darauf hingewiesen, da hätte der Seelsorger der deutschen Nation, Pastor Jürgen Fliege, in der letzten Woche so imposant geredet. Er macht ja immer diesen Seelenstriptease, indem er die Leute so öffentlich entkleidet. Und die dürfen die intimsten Dinge aus ihrem Eheleben, aus der missratenen Kindererziehung erzählen. Wissen Sie, dass es schamlos ist? Und wenn er sein Gehalt eingestickt hat, lässt er die Leute wieder laufen. Der geht ihnen nimmer nach. Das ist Seelsorge. Passen Sie da auf, da gibt es tiefe Schäden. Erzählen Sie nicht Hinz und Kunz Ihre Nöte. Suchen Sie Seelsorge. Aber was war da? Da war eine Frau mit einem schwerkranken Kind, das ist wirklich eine große Not und eine Anfechtung. Und da soll Fliege gesagt haben, man darf ja auch mal hochgucken und sagen, hey du, da oben, Hast du sie noch alle beieinander? Wenn das geraten wird, es ist sicher modern, modisch. Solche Prediger, die will man beim Wort zum Sonntag natürlich haben. Da passen die hin. Wo gelästert wird und gehöhnt wird. Wo ich mir Gott zum Feind mache. Gott hat sie noch alle beieinander, die Seinen. Und Jesus sagt, die mir der Vater gegeben hat, auf die passe ich auf. Aber wissen wir es noch als Christenleute, dass es durch Not und durch Leiden geht? Und wenn sie keine Not haben, dann danken sie Gott umso mehr und werden sie nicht leichtsinnig. Aber wenn Gott uns in schwere Zeiten führt, dann hat Gott uns auch besondere Stärkungen bereit. Gott ist nahe dem, der zerbrochenen Herzen sind, ist und nahe denen, die zerschlagenen Gemüt sind. Und darum wollen wir das immer wieder so packen und fassen. Und wir wollen dann denen helfen, die durch die Anfechtung durchgehen. Wir wollen sie nicht richten, wenn sie auch so sprechen in der Anfechtung. Aber wollen ihnen sagen, das darfst du nicht mehr sagen. Sonst schneidest du das Einzige ab, das dir jetzt im Dunkeln noch Helligkeit geben kann. Diese Drangsale, warum, was sagt da dieser Psalm? Da ich in der Angst war, in der Enge heißt es eigentlich, im Engpass, im dunklen Tal, rief ich den Herrn an. Das ist das Wunderbare. Und der Herr erhörte mich. Die Lieder, die wir singen, reden von diesem Wunder. Die anderen diskutieren, gibt es überhaupt einen Gott? Und wir sagen, wir haben doch sein Wort bekommen und es hat uns aufgerichtet in den dunklen Augenblicken meines Lebens. Und das mit dem Beten ist so groß, dass uns immer wieder befohlen wird, auch von Jesus, bete doch, ruf doch seinen Namen an. Und es gibt keine Stelle dieser Welt, wo er nicht hört auf das Schreien der Seinen. Und wer etwas anderes sagt, der lügt, weil das so wahr uns verbürgt wird, dass es bis hineingeht ins Herz Gottes. Schön, im Neuen Testament wird es erzählt, als die beiden Apostel Paulus und Silas in Philippi völlig zu Unrecht von der Gerichtsbarkeit dort gepeitscht werden und dann ins Gefängnis gelegt werden. Und ich verstehe, wie es bei diesen beiden Männern innerlich kocht, wie sie verbittert sind, wie sie Hass haben. Sagen, was sind das für Leute? Was ist das für ein Rechtssystem hier? Wie gehen die mit uns um und die Wundenschmerzen? Und man hat sie noch in den Stock eingespannt und dann steht um die Mitternacht aber. Ja, da fangen sie plötzlich zum Beten und zum Singen an. Lobten sie Gott. Und es muss zu dieser Wende kommen, dass wir aus der Anklage, wir schreien ja überall rum, wir murren, wir schimpfen, es hat ja alles keinen Wert. Wir finden so viele Leute, die mit uns bruddeln und die auch sagen, dass alles ganz arg schlimm ist, hat ja gar keinen Wert. Wir haben einen Zuständigen für unsere Not. Und darum sind die meisten Lieder aus der Not geboren, für Leute in der Not. Und es sind herrliche Freudenlieder, Danklieder. In dir ist Freude, in allem Leide. Selbst der Tod kann uns nicht mehr scheiden. Freudenlieder erlebt und erfahren in der schrecklichen Angst. Wir haben einen Zuständigen für alle Angstprobleme. Und der heißt Jesus. Jesus ist meine Zuversicht. Und darum singen wir und beten wir ohne Unterlass. Jetzt steht in dem Psalm noch was Zweites da, dass dieses Singen uns mutig und unerschrocken macht. Jetzt muss ich einfach nochmal bibelkundlich was dazu sagen. Ist ja immer schön, wenn man so einen Psalm liest, der passt ja für uns prima. Aber er passt noch ganz besonders auf Jesus. Besonders, wenn man dann die Verse liest, die wir jetzt nicht mehr dazu genommen haben. Es ist ein prophetischer Hinweis auf Jesus. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das Vers 22 und so weiter. Ganz deutlich auch der Bezug zum Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag und so. Das ist ein Jesus-Psalm. Und von Jesus verstehen wir es erst recht. In der Angst rief ich den Herrn an. Wie hat Jesus aus dem Gebet gelebt und den Frieden gewonnen, so dass wir es in der Nachfolge Jesu ihm jetzt genauso nachmachen können. Aber da sind wir auch beim anderen, das, was mir jetzt gerade so wichtig ist, macht mutig und unerschrocken. Jesus hat auch das Zagen gekannt, die Angst, die Mutlosigkeit. Wie hat er in Gethsemane gekämpft und gebetet? Wenn wir jetzt sagen, das Singen macht mutig und unerschrocken, ja, gerade in der Spur Jesu. Wenn wir ihm nachgehen, macht mutig und unerschrocken. Der Herr ist bei mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Aber was können Menschen tun? Wissen Sie, dass Menschen Sie fertig machen können, ruinieren können? Ist ja gut, dass in der Bibel so nüchterne Sätze drinstehen. Es ist gut, sich nicht auf Menschen zu verlassen. Bleiben Sie ein Leben lang dabei, dann fahren Sie gut. Verlassen Sie nie auf Menschen. Es gibt keine Verlässlichkeit bei Menschen. Außer bei Ihrer Ehefrau. Aber gibt's, also es ist erschütternd eigentlich, dass es so wenig Verlässlichkeit gibt. Ist ganz enttäuschend. Aber auf den Herrn können Sie sich verlassen, weil er nie sein Wort brechen kann. Das ist so gewaltig. Und das hat Jesus vorgelebt, dass die Worte verlässlich sind. Das ist mir so wichtig, dass Sie beim Bibellesen merken, dass die großen Zusagen Gottes nicht gebrochen werden können. Und wenn alle anderen Menschen anders um Sie her schreien, Gott löst seine Zusagen bei Ihnen ein. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und jetzt können Sie alle gegen mich angehen. Ich gucke auf Sie runter. Sie können mich nicht antasten. Dieser Psalm ist mir deshalb so lieb. Alle, die dabei waren, als wir diese Reise auf den Spuren der Reformation gemacht haben. In der Feste Coburg 1530 hat ja Luther ein halbes Jahr sitzen müssen, während die schwierigen Verhandlungen auf dem Reichstag zu Augsburg liefen. Das war der südlichste Zipfel, wo er noch von seinem Landesherrn geschützt war. In seiner Reichsacht nach Augsburg konnte er nicht gehen und hatte immer Angst. Der Melanchthon und der Justus Jonas und der Johannes Brenz und so, die dort in Augsburg waren, die würden irgendwie die Sache der Reformation aus Angst verwässern. Und darum ist mir so wichtig, wer für die Sache Gottes und für das Reich Gottes kämpft und streitet, der wird in Auseinandersetzungen hineingezogen. Da herrscht kein Friede. So wie Jesus nie Frieden hatte. Er war im Frieden Gottes geborgen. Ich wünsche Ihnen den Frieden Gottes, aber Sie stehen in dieser Welt in vielen Situationen, wo Sie sich Feinde schaffen, wenn Sie das Wort der Wahrheit im Namen Gottes sagen müssen, wenn Sie Unrecht widerstehen. Und dort auf der Feste Coburg, dieser herrlichen Burg, da ist noch das Zimmer, und da ist es an die Wand hingeschrieben. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und da hat Luther die Auslegung dieses Psalms geschrieben, ein ganzes Büchlein geworden, das schöne Gethsemane, in jeder Luthersammlung ist es drin, nur diesen Psalm ausgelegt. Und das war ihm so wichtig, dass er sagt, jeden Tag ist ein Reiter nach Augsburg geritten und hat einen neuen Brief mitgebracht. Und er hat gesagt, es kann euch doch gar nichts passieren. Hat der Kaiser hat die Stadttore schließen lassen. Es darf keiner mehr raus. Wir sind an Leib und Leben bedroht. Die evangelische Sache wird ausgeblasen. Und Luther hat ihn zurückgeschrieben, ja, wenn Gott aufhört, Gott zu sein, seid ihr verloren. Aber er hat weiterhin noch vor, Gott zu sein. Jetzt lasst ihn machen. Lasst doch ihn machen. Und ich zitiere Ihnen aus diesem schönen Confitemini, wo der Luther sagt, stoßen können Sie, fällen können Sie nicht, martern können Sie, ausrotten können Sie nicht, foltern können Sie, zwingen können Sie nicht. Hindern können Sie, verwehren können Sie nicht, die Zähne blecken können Sie, fressen können Sie nicht, morden, brennen, henken und ertrinken können Sie, auslöschen können Sie nicht. Verjagen, rauben, wegnehmen können Sie, zum Schweigen bringen können Sie nicht. Kurz, etwas erreichen sollen Sie nicht, denn da steckt der Grenzpfahl. Der Herr hilft mir. Wer sind Sie, die gegen Gottes Hilfe etwas ausrichten können? Es soll heißen, Gottes Wort bleibt ewig, wenn überhaupt Gott selbst und sein Name bleibt. Mögen Sie auch darüber wild und wahnsinnig werden. Napoleon hat ja das spöttische Wort gesagt, das man heute immer noch zitiert, Gott ist immer bei den stärksten Bataillonen. Stimmt ja nicht. Die großen Schlachten Gottes wurden alle von Einzelgängern gewonnen. Und Sie sind allein. Ich möchte Sie heute mutig machen, dass Ihr Glaube sich bewährt in den Kämpfen des Tages draußen in Ihrer Umgebung, in einer feindlichen Welt. Nicht, weil Sie so mutig wären, sondern weil Sie den Mut sich immer neu holen im Singen, in der Freude, der Herr ist bei mir, indem Sie Ihr Leben ordnen und ganz neu unter die segnende Hand Gottes geben. Wie herrlich war das, wie der David dem Goliath entgegenzieht. Das ist mir immer so ein Bild des Glaubens. Ich stehe manchmal bei den Hausbesuchen vor der Tür und denke, hoffentlich ist niemand da. So Angst, ob ich es richtig mache. Und denke, wie der David es gemacht hat. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, den du gelästert hast. Sie brauchen gar nicht Angst haben, wenn Sie sich unter diesen starken, mächtigen Herrn geben. Der erste Missionar, der nach Uganda aufbrach, war der James Hennington. Er hat ja 1884, gerade noch davor in Bethlehem, bei Schneller noch Weihnachten gefeiert und dann ist er nach Uganda ausgereist. Und durch eine Sache, die er nicht wissen konnte, er hat einen Weg genommen, der ihm dann zur Todesfalle wurde. Die Bagandas, die Bewohner dort, hatten genau dort ihren Feind erwartet und haben ihn mit wilden Kriegern, den großen, starken, sagt James Hennington, auf den Boden geschmissen und haben ihn noch 7 Tage dort gefangen gehalten. Und es ist interessant, man hat seine Tagebuchblätter später gefunden. Der Hennington wurde umgebracht. Aber wie er da schreibt, in dieser schweren Haft, wie er sagt, ich habe gesungen, sicher in Jesu Armen. Und da wurde es mir wohl. Und dann sagt er, in der Nacht hat eine Hyäne so laut gebrüllt. Ich habe gedacht, so schnell kriegst du mich auch noch nicht. Aber am schönsten war, wenn ich das Wort des Herrn hörte. Psalm 130. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Sprich zu ihnen das Gotteswort auch so hinein in ihre Nöte. Ihrem Sterben können sie nicht entfliehen, sondern wichtig ist, dass sie in der Hand Gottes geborgen sind, auf die Ewigkeit zu. Das ist wichtig. Und dass sie hier in Zeit und Ewigkeit geborgen sind. Und noch einen letzten Gedanken möchte ich hier anschließen. Unser Singen ist ein Bekenntnis vor der Welt. Wir singen diese Lieder mitten in der Not und das ist wichtig. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Und wir werden aus der Enge in die Weite geführt und dieses Singen macht uns mutig und unerschrocken, aber dieses Singen ist auch ein Bekennen vor der Welt. Die Stärke der hugenottischen Bewegung war das Singen. In den französischen evangelischen Kirchen sind alle 150 Psalmen in der französischen Sprache vertont. Es war das Erbe der hugenottischen Reformation. Singen! Pierre Durand, der Bruder der Marie Durand, der gefasst wird, weil er Versammlungen abhielt, illegale Versammlungen, da hat man ihn in Montpellier hingerichtet, der Haft noch gebeugt, und dann, wenn man ihn zur Hinrichtung führt, den Trommelwirbel, damit man das Singen nicht hört. Und dann hat es geregnet in Strömen und die Trommeln hat man nicht mehr hören können. Das Singen von Pierre Durand hat alles übertönt. Unser Singen soll laut erschallen. Das Singen ist eine Macht in dieser Welt, ein Bekenntnis. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Manchmal sind unsere Diskussionen so fruchtlos. Aber das Singen ist etwas Wunderbares. Das sagen ja auch unsere Kranken in den Krankenhäusern, wie er sie begleitet. Wenn sie das hören, draußen wird gesungen. Hört man in ihren Hütten oder in ihren Villen oder wo sie in ihren Bungalows, hört man da das Singen oder haben sie alle schalldichte Fenster drin? Dass das die Nachbarn hören, da wird gesungen. Lassen Sie doch lächeln. Lassen Sie doch lächeln. Es ist ein wunderbares Bekenntnis vor der Welt, dieses Singen. Und was singen wir? Wir werden nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Wir gehen durch manche Engpässe, wir haben einen Herrn, der uns wunderbar hindurchführt. Wir haben eine Hoffnung, von der die Welt nichts weiß. Und darum sind all die Lieder so groß, die wir singen. Auch Ewigkeitslieder, Zuversichtslieder, Lieder, ja, so dass mutlose und angefochtene Leute aufgerichtet werden und fröhlich werden. Der Herr züchtigt uns wohl. Er führt uns auch immer wieder in Tiefen. Ich weiß immer nicht, woher das kommt, dass wir es vorleben wollen. Ich weiß nicht, was Sie vorleben wollen. Es ist ja nie versprochen, dass wir so eine Erscheinung tragen, die für die anderen sympathisch wirkt. Was man vornehmen will. Aber wir können vorsingen und wir können das sagen. Und wie kraftvoll ist das oft, wenn wir einem Kranken sagen, ich will dir diesen Liedvers noch sagen. Oder wenn wir dann miteinander singen und zu zweit und zu dritt. Die liebe alte Frau Eiche unter uns. Wie es auch bis zum Sterben das Singen ihr so wichtig war. Bis die Sauerstoffflasche da stand, weil die Atmung nicht mehr ging. Aber die anderen haben gesungen, weil ein Trost drin liegt. Und ich will abschließen mit der schönen Geschichte von John Wesley, bevor er richtig der Erweckungsprediger wurde. Er ist als Missionar zuerst nach USA gegangen, ist dort kläglich gescheitert an einer komischen Liebschaft, die peinlich wurde. Und dann hat man ihn wieder nach Hause geschickt. Und auf dieser Schifffahrt, er hat immer gemeint, er sei der vorbildliche Christ. Und dieser ist nachher geworden, wo er sich ganz in die Hände Jesu gegeben hat. Aber da wurde ihm zum größten Eindruck in einem ganz wilden Wintersturm des Jahres 1735 auf diesem Segelschiff, das waren wie Nussschalen, der Sturm hat das Hauptsegel heruntergerissen, die großen Wogen sind auf dem Deck oben zusammengeschlagen, die Leute haben sich bloß irgendwo noch festgehalten. Und der Wesley sagt, so was habe ich noch nie gesehen. Da standen 26 Leute und sangen. Er hat gefragt, was seid ihr denn? Dann sagen sie, wir sind Herrnhuter. Herrnhuter auf der Überfahrt ins Missionsgebiet. Und die sagen, das Erste, was John Wesley wollte, als er wieder in Europa war, er sagte, ich muss Deutsch lernen, das hat er gelernt, und die vielen Lieder ins Englische zu übersetzen, die es dort gibt. Nehmen Sie diesen herrlichen Schatz, passen Sie auf, was ich am Anfang sagte, nicht die Melodien sind es, der Text ist. Und singen Sie, bekennen Sie das vor der Welt, die Freude, wir haben einen großen, wunderbaren Herrn. Amen.